Ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube schon 2 Wochen her, in der Rheinpfalz einen Witz gelesen. Und es ist ein Witz von der Sorte, da lacht man zuerst und dann stutzt man und dann schweigt man betroffen. Kennt ihr solche Witze? Also, treffen sich 2 Planeten, sagt der eine zum anderen, du siehst aber schlecht aus, geht es dir nicht gut? Ja, sagte der andere Planet, mir ist übel, ich habe Menschen. Antwortet der erste, kenne ich, das vergeht. Wie gesagt, ja. Wie bei jedem Witz ist auch in diesem Witz ein Stück Wahrheit zu finden. Wir Menschen setzen unserem Planeten ja ziemlich zu. Und die Frage, die dieser Witz stellt, ist, sind wir so wie Ungeziefer, das diese Erde befallen hat? Wir Menschen Ungeziefer? Werden wir unsere Erde zugrunde richten? Steuern wir auf den Untergang zu? Wohin geht eigentlich die Reise? Jetzt sehe ich, dass das hier funktioniert. Sehr schön. Ich muss dir dann immer Signal geben, wenn du weiterklicken musst. Ne? Ich möchte erst mal versuchen zu verstehen, woher eigentlich diese Weltuntergangsstimmung kommt, in der wir uns gerade, so nehme ich es wahr, befinden. Ich vermute mal, dass die meisten von uns den Zweiten Weltkrieg nicht miterlebt haben. Ich kenne den Zweiten Weltkrieg nur aus dem Geschichtsunterricht und aus Erzählungen von vielen Menschen, denen ich begegnet bin. Seit dem Ende des Krieges sind nun 78 Jahre vergangen und manche behaupten, es gab noch nie eine Zeit, die so lange gedauert hat, wie jetzt, in der Frieden in Deutschland geherrscht hat. 78 Jahre lang, man kann darüber streiten, ob Frieden, aber jedenfalls kein Krieg. Bitte jetzt um die nächste Folie. Nach dem Zweiten Weltkrieg zerfiel der größte Teil Europa in 2 Teile. Westen und Osten standen sich feindlich gegenüber, Europa war in 2 Blöcke geteilt. Mitte der 1980er Jahre brach dann etwas ganz Neues auf. Michail Gorbatschow, manche werden sich noch an ihn erinnern, er ist letztes Jahr gestorben. Er war Generalsekretär der KPDSU und er setzte 1985 einen Reformprozess in Russland als in der UdSSR in Kraft. Glasnost, Perestroika, das waren die beiden Begriffe, die drücken aus Transparenz und Umgestaltung. Und das hat nicht nur die UdSSR verwandelt. Viele Völker wurden frei. Die Teilung Deutschlands ist überwunden worden. Eine Zeit des Friedens und des guten Miteinanders begann. Und diese gute Erfahrung, diese gute Zeit hat uns bis vor kurzem noch geprägt. Seit Gorbatschow ich bin aufgewachsen mit dem Bild vom bösen Russen, hat dieser böse Russe seine Fratze, seine schlechtes Image verloren. Und wir haben intensiv Handel miteinander getrieben. Wandel durch Handel, das ließ unseren Wohlstand wachsen. Es ging uns gut damit. Und nun, seit gut einem Jahr, gibt es wieder Krieg in Europa. Und er findet fast direkt vor unserer Haustüre statt. Kriege gab es ja schon immer. Und Kriege gibt es immer noch überall auf der ganzen Welt. Aber seit vielen Jahren erreicht er uns und kommt uns ganz nahe. Und wir befürchten, er könnte auch irgendwann mal auf uns überschwappen. Nächste Folie bitte. Wir fühlen uns durch den Krieg in der Ukraine bedroht und das macht etwas mit uns. Unser Optimismus bricht ein. Die Vorstellung vom guten Menschen ist inzwischen Makulatur. Die Klimakrise und die Covid-Pandemie, wir haben schon gehört, tun ihr Übriges dazu. Wir bekommen zunehmend Angst und jetzt herrscht Endzeitstimmung. Und das ist die Zeit der Propheten und der Seher. Jetzt brauchen wir die, die weitersehen und die tiefer blicken. Es ist Endzeitstimmung. Leider ist das auch die Zeit der Scharlatane und der Angstmacher, der Demagogen und der Volksverhetzer. Und die sind ja auch mitten unter uns. Die Fragen sind da und sie werden bedrängender. Ist das das Ende? Was kommt noch auf uns zu? Wohin geht die Reise? Es gibt ja verschiedene Erwartungen, wie diese Welt zu Ende geht. Und seit diese Welt existiert, gibt es diese Angst vom Ende der Welt. Wann immer sich die Sonne verfinstert hat, wann immer Katastrophen, Kriege, Seuchen oder andere schlimmen Ereignisse eingetroffen sind, kam dieser Gedanke hoch, das Ende der Welt ist nahe. Und das stimmt ja auch in gewisser Weise. Denn jeder Tag, den wir leben, der bringt uns einen Tag näher an das Ende der Welt. Immer wieder haben sogenannte Seher und Propheten das Ende der Welt prophezeit. Auslöser waren in der Regel Katastrophen, Seuchen, Kriege und andere schlimme Ereignisse. Nächste Folie bitte. 79 nach Christus, das ist also kurz bevor der Seher Johannes in die Verbannung nach Patmos geschickt wurde, begrub der Vesuv die Stadt Pompeji in 48 Stunden. Und wenn man sich die Schilderung dieses Ereignisses anhört, dann hat man wirklich den Eindruck, das ist apokalyptisch. Nächste Folie bitte. Im 14. bis zum 17. Jahrhundert brachen immer wieder Pestepidemien aus. Die Pest wurde als eine Plage der vier apokalyptischen Reiter identifiziert und daher als Zeichen für das Ende der Welt gewertet. Nächste Folie bitte. Zweimal standen die Türken vor Wien, bedrohten Europa. Nostradamus hat für 2018 angeblich einen Atomkrieg vorhergesagt. Und der Maya-Kalender sagte voraus, dass am 21. Dezember, erinnern wir uns noch, 21. Dezember 2012 die Welt untergehen sollte. Und als an diesem Tag nichts passiert ist, dann wurde als nächster Termin der 5. November 2013 genannt. Und auch dieser Termin blieb ohne Folgen. Leider beteiligen sich Christen an der Spekulation über den Untergang der Welt. Und immer wieder taucht dann diese Behauptung auf, Jesus kommt bald und das Ende der Welt ist nahe. Und das wird an sogenannten Zeichen der Endzeit festgemacht, Zeichen der Zeit festgemacht. Bitte nächste Folie. Na, das ist eine zu viel. Danke. Okay, passt. Einer von Ihnen ist Martin Luther, Reformator, wir kennen ihn. Er nennt verschiedene Erscheinungen, die seiner Meinung nach das Ende der Welt kennzeichnen sollen. Ein Zeichen dafür soll die damalige wirtschaftliche Entwicklung sein. Man muss sich das mal wirklich anhören. Martin Luther, 1400, 1500, irgendwann zerquetschte. Er sagt dann, wer hat auch je von einer solchen Kaufmannschaft gelesen, wie sie jetzt um die Welt fährt und alle Welt verschlingt? Was hätte Luther wohl gesagt, wenn er die heutige Weltwirtschaft sich anschauen würde? Und Luther beobachtete auch eine geistige Entwicklung seiner Zeit, die er entsprechend beurteilte. Es ist nicht möglich, dass noch größere Lügen, gräulicherer Irrtum, schrecklichere Blindheit, verstocktere Lästerung kommen werden, als sie jetzt schon in der Christenheit regieren, durch Bischöfe, Klöster und Hochschulen, wo sogar der tote, blinde Heide Aristoteles die Christen lehrt und regiert, mehr als Christus selbst. Und auch hier die Frage, was hätte Martin Luther zu unserer heutigen Situation gesagt? Jane Dixon, eine bekannte Astrologin und Wahrsagerin, hat die Wiederkunft Jesu für 2020 vorhergesagt. Kenton Bestshaw, Präsident der World Bible Society, sagte das jüngste Gericht allerdings für 2021 voraus. Und ich frage mich, wem soll ich jetzt glauben? Und wer hat aus heutiger Sicht recht? Aktuell behauptet ein US-Pastor Greg Lowry in einer Predigt, die aktuellen Weltereignisse lassen darauf schließen, dass sich zahlreiche biblische Endzeitprophetien erfüllen. Unter anderem deutet Russlands Annäherung an den Iran sowie der zunehmende islamische Extremismus darauf hin, dass sich die Weltmächte gegen Israel stellen man durchlebe die letzten Tage. Wie ist das nun mit dem Ende der Welt? Astrophysiker behaupten, dass das Leben irgendwann enden wird. Sie gehen von einer Kollision unserer Milchstraße mit der Nachbargalaxie Andromeda aus. Ein paar hundert Planeten werden aufeinander treffen, da wird es richtig knallen. Beide Galaxien werden miteinander verschmelzen, aber das ist noch nicht das Ende, sagen sie. Irgendwann wird die Sonne das Ende des Lebens auf der Erde besiegeln, in etwa 5 bis 7 Milliarden Jahren, also ja, wird sie sich auf spektakuläre Weise verwandeln, ihr Durchmesser nimmt zu, die Leuchtkraft steigt, auf der Erdoberfläche wird es dann dadurch mehr als 1000 Grad heiß sein. Es wird kein Leben mehr bei uns existieren, aber das, sagen sie, ist noch gar nicht das Ende der Welt. Das wahre Ende des Universums spielt sich auf atomarer Ebene ab. In 10 hoch 36 Jahren, das ist eine 10 mit 36 Nullen. Schreibt euch das mal zu Hause auf, dass ihr ungefähr wisst, wie groß die Zahl ist. 10 hoch 36 wird sich die Materie auflösen. Physiker glauben, dass dann die Protonen zerfallen werden und das heißt, alles löst sich auf. Das ist das Ende der Welt, sagen Astrophysiker. Und nun spricht auch die Bibel vom Ende der Welt. Wir haben apokalyptische Texte, der Begriff ist ja schon aufgetaucht, in den Evangelien und auch in der Offenbarung des Johannes. Aber das, was wir in der Bibel lesen, unterscheidet sich grundlegend von dem, was wir sonst über das Ende der Welt hören. Grundlegend, ich sage das mal sehr deutlich. Wie beschreibt die Bibel das Ende der Welt? Ich sehe 4 Unterschiede, die die biblische Hoffnung von den apokalyptischen Szenarien unserer Zeit unterscheiden. 4 Unterschiede. Erstens, die Welt ist Gottes Schöpfung. Jetzt darfst du weiterklicken. Noch einmal, jetzt, danke. Gott hat Himmel und Erde aus dem Nichts geschaffen. Pflanzen, Tiere und der Mensch, das alles sind seine Geschöpfe. Er hat alles gut gemacht, sagt Gott. Der Mensch ist auf Gott hin angelegt. Und nur in der Beziehung zu Gott lebt der Mensch seiner Bestimmung gemäß. Das zweite Folie bitte. Der Mensch rebelliert gegen Gott und zerstört seine Beziehung zu seinem Schöpfer. Das gibt der Schöpfung einen Schlag, aus dem sie sich nicht mehr erholt. Aus dem Paradies wird der Acker, auf dem Dornen und Disteln wachsen. Der Mensch muss angestrengt arbeiten, um sein Leben zu sichern. Und die Geburt eines Kindes wird zu einer schmerzvollen Angelegenheit. Die ursprüngliche Schöpfung, die gute Schöpfung Gottes, pervertiert ins Gegenteil. Und nun regieren Arbeit, Mühe, Schmerzen, Mord und Tod die Welt. Die Welt und ihre Menschen haben Gott den Rücken zugekehrt und dadurch kommt die ganze Schöpfung in eine Schieflage. Sie verfehlt ihre Bestimmung, sie wird zur Farce. Das dritte. Der Mensch hat sich von Gott getrennt, Gott aber hat Sehnsucht nach ihm. Und darum geht er von sich aus auf den Menschen wieder zu. Er will seinen Menschen wieder in die Gemeinschaft mit sich zurückholen. Darum kommt Jesus Christus auf diese Erde. Gott wird Mensch und stirbt am Kreuz. Durch das Opfer Jesu eröffnet Gott dem Menschen den Weg zurück zu ihm. Wer Jesus Christus vertraut, erlebt eine Erneuerung seiner selbst. Er wird eine neue Schöpfung. Er ist wieder mit Gott in Kontakt und der ursprüngliche Zustand ist wiederhergestellt. In der alten, pervertierten Schöpfung beginnt das Neue, das von Gott kommt, zu wirken. Es entsteht ein Nebeneinander von Gut und Böse. Und weil das Böse mächtig ist, muss es überwunden werden und ausgelöscht werden. Und das geschieht am Ende der Zeit im Gericht. Gott repariert die alte, kaputte Welt nicht. Er schafft eine neue. Gottes neue Welt bringt das Paradies zurück. die alte Welt vergeht und Gottes neue Welt kommt. Menschen, die Jesus Christus vertrauen, sind neue Menschen geworden und gehören bereits zu Gottes neuer Welt. Merken wir den Unterschied? Die apokalyptischen Szenarien reden vom Untergang der Welt und vom Ende allen Seins. Die Bibel aber erzählt von dem neuen Himmel und einer neuen Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und dort gibt es kein Leid und keine Tränen mehr. Der Höhepunkt dieser Schilderung ist die Beschreibung, dass Gott und Mensch für immer unmittelbar verbunden sind und dass sie in einer ungetrübten Gemeinschaft miteinander leben werden. Und das ist das Ziel, auf das wir zugehen. Wer heute bereits mit Jesus Christus lebt, für den hat die Zukunft bei Gott bereits begonnen. Die Frage ist, wie leben wir unter diesen Umständen? Und dazu möchte ich in einer letzten Runde kommen. Das Erste, wir halten nüchtern fest, diese Welt wird vergehen und wir werden das nicht aufhalten. Und das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir Gottes Schöpfung weiter zerstören dürfen, so wie wir das bisher getan haben. Wir sind und wir bleiben dem Schöpfer gegenüber verantwortlich. Gott wird uns einmal fragen, wie wir uns seiner Welt gegenüber und seinen geliebten Geschöpfen gegenüber verhalten haben. Und wir werden uns für unser Fehlverhalten verantworten müssen. Diese Welt geht auf ihr Ende zu, das ist das Zweite. Und wir werden sie nicht retten. So schön sie ist und so gern ich auf ihr lebe, sie ist zwiespältig. In ihr gibt es das Gute und das Böse zugleich. Und das Böse muss überwunden werden, denn das darf unsere Zukunft mit Gott nicht weiter stören. In Zukunft nicht mehr stören. Und deswegen erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der das Dunkle, das Schwere, das Belastende keinen Platz mehr hat. Das Ziel Gottes ist nicht die Vernichtung dieser Welt, sondern die Schaffung einer neuen Welt. Am Ende steht also nicht das Nichts, nicht das Ende, nicht der Zerbruch, sondern Gott und die ewige Gemeinschaft mit ihm und seine neue Welt. Und dann wird es kein Leid, kein Tod und keine Schmerzen mehr geben. Wir wissen weder Zeit noch Stunde, wann Gottes neue Welt kommt. Nicht einmal Jesus weiß das. Und darum werden wir nicht rechnen und darum werden wir auch nicht spekulieren. Wir nehmen das demütig zur Kenntnis. Wir nehmen demütig zur Kenntnis, dass wir vieles nicht wissen. Und wir sind sehr skeptisch allen denen gegenüber, die meinen, mehr zu wissen, es besser zu wissen oder alles ganz genau zu wissen. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Wir erwarten Jesus Christus. Wir erwarten den, der uns mehr liebt als sein eigenes Leben. Der kommt uns entgegen. Wir sind in seiner Hand und das tröstet uns und das ermutigt uns. Was auf uns zukommt, das werden wir mit seiner Hilfe aushalten und durchhalten. Und es wird uns nicht vernichten. Darum geben wir nicht auf. Wir halten aus, weil wir von Jesus gehalten sind. Der Zuspruch gilt, den Jesus gemacht hat, gilt uns. Wenn aber das zu geschehen beginnt, richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Wir wissen um die Zukunft, aber wir leben im Hier und Heute und im Jetzt. Wir vernachlässigen das Heute nicht gegenüber der Zukunft. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Wir lassen uns von unserer Angst nicht lähmen und wir resignieren nicht. Das Hier und das Jetzt ist unsere Aufgabe. Hier und jetzt werden wir Gottes Schöpfung respektieren und Gott und seinen Menschen dienen, so gut wir das können. Was uns bewegt, das ist Hoffnung. Und diese Hoffnung befähigt uns, unter den momentanen Umständen zu leben. Und wenn wir wüssten, dass morgen die Welt unterginge, würden wir heute unsere Arbeit genauso sorgfältig verrichten wie immer. Luther hat mal gesagt oder soll gesagt haben, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, ich würde heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Wir legen darum die Hand nicht in den Schoß. Wir bleiben dabei, Gott und seinen Menschen zu dienen. Und wir werden erst dann unser Werkzeug, den Stift, den Putzlumpen oder was immer wir haben, aus der Hand geben, wenn Jesus wiederkommt. Erst dann. Dann werden wir wirklich dann aber auch, wirklich, alles stehen und liegen lassen und ihm entgegengehen. Und dann gehen wir zu ihm ohne Angst, ohne Zögern, voller Vertrauen. Amen. Ich gebe uns einen kleinen Moment zum Nachdenken, der Stille, und dann würde ich gerne mit uns beten. Jesus, du kommst uns entgegen. Du bist der, der uns mehr liebt als sein eigenes Leben. Was könnten wir denn anderes von dir erwarten als nur Gutes? Du kommst und mit dir Gottes neue Welt. Gottes neue Welt, in der alles gut sein wird. In der nichts mehr wehtut, in der keiner mehr verletzt wird. Es keine Toten und keinen Schreit und kein Blutvergießen und keinen Tod mehr geben wird. Das kommt auf uns zu. Du machst alles neu. Und ich danke dir, Jesus, dass wir schon neue Menschen sind, wenn wir dir vertrauen. Wenn wir unsere Hand in die Deine legen und unser Herz für dich öffnen, dann werden wir neue Menschen, ein Teil deiner neuen Welt. Und ich möchte dich bitten, dass wir es lernen, als von dir erneuerte Menschen, als die Vorhut einer neuen Menschheit in unserer heutigen Zeit zu leben. Ich bitte dich um Nüchternheit und Klarheit, dass wir uns nicht von allem durcheinander bringen, was uns Leute weiß machen möchten. Ich bitte dich um Mut und Hoffnung, unseren Dienst zu tun an den Menschen, der so dringend noch nötig ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns diese Hoffnung immer wieder neu schenkst, auf das, was du schon gibst, deine neue Welt. Und danke für die Punkte in unserem Leben, auch im Leben unserer Gemeinde, wo wir entdecken, wie schon im Kleinen deine neue Welt unter uns anbricht. Auch das macht uns Hoffnung und gibt uns Mut. Wir loben dich, unseren Schöpfer und Herrn der Welt. Du hast uns in der Hand, und wenn du uns festhältst, Herr, dann sind wir für Zeit und ewig gehalten. Danke dafür. Amen. Und miteinander und füreinander beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist die Hoffnung, die uns bewegt. Es ist die Gewissheit, dass unser Herr Jesus Christus, der uns von Herzen liebt, mit offenen Armen auf uns wartet. Und wir gehen ihm entgegen und er kommt zu uns. Mehr ist es nicht. Und das macht Freude und es entlastet. Das nimmt die Angst und es befähigt uns, für andere Menschen sogar noch da zu sein. Und so lassen wir uns von Jesus senden in diesen Tag und in die Woche, die vor uns liegt, und stellen uns unter seinen Segen. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.